Also München, Oktoberfest abgesagt, erst nur für heute. Dann gab es Mitarbeiter, die gesagt haben, oh nein, das Oktoberfest muss vollständig abgesagt werden. Jetzt steht fest, sollen die Wiesen wieder öffnen. Grund für die Sperrung des Geländes war eine unspezifische Bombendrohung oder eine unspezifische Bedrohungslage, so oder so ähnlich hat es die Polizei formuliert. Und verantwortlich für all das, was da jetzt gerade passiert, soll dieser Mann hier sein mit dem Namen Martin P. Er soll seinen Vater erschossen, umgebracht haben, auf seine Mutter geschossen und auf seine eigene Tochter geschossen haben. Dann wiederum diverse Fahrzeuge in Brand gesetzt, das Haus angezündet, beziehungsweise da soll auch was explodiert sein. Dann soll es Sprengstofffallen im Haus gegeben haben mit Granaten und Stolperdraht. Dann soll er mehrere Autos angezündet haben, ein Bekennerschreiben verfasst haben, wo es dann um eine unspezifische Bedrohungslage, Bombendrohung auf der Theresienwiese, also wiederum das Gelände des Oktoberfestes ging. Das Ganze an sich fand im Münchner Norden statt, also schon ein gutes Stück entfernt von der Theresienwiese bzw. vom Oktoberfestgelände insgesamt. Dann soll er in die Nähe von einem See gefahren sein, um sich dort dann selbst das Leben zu nehmen. Also es war auf jeden Fall für die Münchner ein sehr aufregender Vormittag, wahrscheinlich also nicht nur Vormittag, sondern eher so der ganze Tag, ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Das Ganze soll auch dann irgendwie spontan passiert sein, weil Auslöser für diese ganze Geschichte und sein Durchdrehen und die Stadt München lahmlegen, soll ein Erbstreit gewesen sein aus dieser Woche, aus den letzten Tagen mit der eigenen Familie. Boah, also mal angenommen, wir gehen jetzt davon aus, das stimmt alles, was wir hier mitbekommen und gehört haben, dann ist unser Handwerker hier ziemlich fleißig gewesen. Ich komme gleich noch auf das Antifa-Geschehen, aber als erstes einmal zu den aktuellsten, zu den neuesten Erkenntnissen, die jetzt, also das ist jetzt ein Beitrag hier von der Bild-Zeitung 15.50 Uhr, also jetzt gerade etwa 15 Minuten alt. Ich werde aber trotzdem natürlich noch auf die Sachen eingehen, die ich vorher oder im Vorfeld zusammengetragen habe. Sie schreiben, so zeigt sich Martin P. auf der Website seiner Firma. Er arbeitet als Handwerker, macht alles rund um Haus und Garten. Er posiert mit Werkzeugen, hält sich aus Spaß eine Rohrzange vor das rechte Auge. Manchmal, bin ich ehrlich, verstehe ich Journalisten nicht. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt, solche Sätze zu schreiben und zu formulieren. Hält sich aus Spaß eine Rohrzange vors Auge. Keine Ahnung. Irgendwer wird sich was dabei gedacht haben bei der Verfassung dieses Textes. Ein Streit, der normalerweise in den eigenen vier Wänden ausgetragen wird, endete in München mit zwei Toten, zwei verletzten Sprengsätzen und der Schließung des größten Volksfestes der Welt. Ja, wir haben nicht nur das größte Metal-Festival der Welt und die größte Computerspielmesse, nein, und den weltgrößten Internetknoten in Frankfurt. Auch das größte Volksfest der Welt. Das Münchner Oktoberfest. Er soll das Haus mit Sprengfallen präpariert haben, schreiben sie hier. Dann angezündet, drei Explosionen, Schüsse fielen, er soll seinen Vater getötet, seine Mutter, 81 Jahre alt, der Vater glaube ich auch über 80 verletzt und die Tochter auch verletzt haben, 21, dann begann er Suizid, die Polizei rückte mit Spezialkräften an und da geht es um das Einfamilienhaus in der Glockenblumstraße im Norden Münchens und auch etwas, was wir bisher in den vergangenen Berichten noch nicht gesehen haben, waren Fotos des Hauses. Die wird man aus Gründen bisher in den Medien größtenteils zurückgehalten haben. Der Grund war, er fühlte sich von seiner Familie betrogen. Die Frage, wie wurde der Handwerker zum mutmaßlichen Killer? Es soll dabei um Geld gegangen sein. Und hat gerade schon mal jemand irgendwie in die Kommentare geschrieben, dass bei Geld der Spaß aufhören würde. Ziemlich, ziemlich undurchsichtige Geschichte. Sie schreiben weiter, die Polizei fand einen Brief von Martin P. in einem Briefkasten. Darin soll er von Erbstreitigkeiten mit seinen Eltern gesprochen haben. Ist natürlich jetzt die Frage, welcher Briefkasten, wäre interessant. Außerdem enthielt das Schreiben einen Satz, den die Ermittler als Bedrohung gegen das Oktoberfest deuteten. Die Wiesen wurde deshalb für mehrere Stunden geschlossen, bis die Polizei Entwarnung geben konnte. Da hat man sogar noch darauf hingewiesen, dass man auf der Suche nach zusätzlichen Spürhunden ist, um das ganze Gelände abzusuchen, mehrfach das Gelände mit den Spürhunden abzusuchen. Jetzt gibt es Entwarnung, 17.30 Uhr soll das Gelände wieder geöffnet werden. Ist natürlich die Frage, wie viele kommen denn heute dann tatsächlich dazu, aber das nur am Rande. Die Leiche von Martin P. wurde in der Nähe des Lerchenauer Sees mit einem Kopfschuss gefunden. Er hatte sich nach dem Blutbad selbst gerichtet, nachdem er laut Polizei das 5 Autominuten entfernte Wohnhaus absichtlich in Brand gesetzt hatte. Er trug noch einen Rucksack, in dem sich eine Sprengfalle befand. Auch das, diese Information ist schon deutlich älter, also das wussten wir im Prinzip seit heute Vormittag. Man ist davon ausgegangen, aufgrund der Lage der Sprengfallen, die im Haus platziert wurden und eben den Rucksack, den er trug, dass die Ermittler auch da eben besonders vorsichtig sein müssen. Der Einsatz begann heute Morgen um 4.40 Uhr. Die Anwohner in diesem Stadtteil Lerchenau, also auch ne, Lerchenauer See, alles diese Ecke, haben den Notruf gerufen, weil sie explosionsartige Geräusche oder Schüsse hörten, Flammen sahen, noch Stunden später war der Rauch zu sehen. Ein völlig ausgebrannter Transporter, das ist ein alter Mercedes-Transporter. Hier auf dem Bild zu erkennen, dass es sich ziemlich sicher um dasselbe Fahrzeug handelt, also dann wahrscheinlich sein Werkstattfahrzeug. Genau, der brannte. Neben diesem Fahrzeug wurden noch weitere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Insgesamt war unglaublich viel Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Wohnung von ihm am Starnberger See, die hat die Polizei heute Vormittag, ich glaube so gegen 11 Uhr ungefähr gestürmt. Genau, zum selben Zeitpunkt hat man dann eben auch, oder kurz darauf hat man dann beschlossen, das Oktoberfest zu schließen. Sieht man auch hier die anderen Artikel aus dem Zeitraum. Hier Drohbrief gefunden, Oktoberfest bleibt geschlossen. Vielleicht war der Brief ja, oder wurde der Brief in seinem eigenen Briefkasten zu Hause in seiner Wohnung gefunden. Der Oberbürgermeister hat sich an die Bevölkerung gewandt, auf Instagram mit einem Beitrag, ja, hat gesagt, sofern die Sicherheitslage es zulässt, wird das Gelände das Oktoberfestgelände wieder geöffnet. Falls nicht, dann wird das nicht passieren, dann würde es ihm leid tun. Auch den Beitrag habe ich einmal rausgesucht, können wir gleich einmal zusammen drüber schauen. Ja, sehr undurchsichtige Lage. Zwischendurch dann noch die Vermutung, es könnte sich dabei um einen Antifa-Angriff handeln. Das hing unter anderem mit diesen beiden Fahrzeugen zusammen, die unter anderem auch gebrannt haben. Und der Brief, der das Antifa-Bekennerschreiben, was veröffentlicht wurde auf der Internetseite. Ah ja, hier sehen wir nochmal das Fahrzeug, also ist ja von vorne auch zu erkennen. Erst war das Ding komplett in Schaum gehüllt. Hier sehen wir auch die rote Farbe, dass es sich, wie gesagt, ziemlich sicher um das Auto handelt, von dem er da irgendwie posiert hat, was wir gerade eben in dem Artikel der Bild-Zeitung gesehen haben. Also wie gesagt, das sind jetzt die neuesten Erkenntnisse dazu. Die älteren Sachen rund um den Polizeieinsatz beispielsweise, das würde ich noch weglassen und jetzt diese alten Infos da irgendwie aufzurollen, macht keinen Sinn. Was aber interessant war, also fand ich, war dieses Antifa-Bekennerschreiben, was auf der Plattform Indymedia veröffentlicht wurde. Jetzt muss man aber wissen, dass grundsätzlich jeder ein solches Statement oder einen Beitrag auf dieser Plattform veröffentlichen kann. Ursprünglich war das halt oder ist das als unabhängiges Medienportal geplant, gedacht gewesen, als Alternative zum medialen Mainstream. Deshalb muss das nicht bedeuten, dass das Bekennerschreiben, dass das halt auch immer authentisch sein muss. Das ist dieser Beitrag dazu, der auch kurze Zeit später, also ich habe ihn nur über das Internetarchiv finden können, geöffnet, der kurze Zeit später wieder gelöscht wurde. Ein Beitrag von Antifa München, 1.10.1849 verfasst, steht dort geschrieben, beziehungsweise stand dort geschrieben, weil wie gesagt, kurze Zeit später oder kurz darauf wieder gelöscht. In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesucher abgestattet. Also Luxuskarren, damit war dann der Mercedes gemeint, Mercedes CLS, wahrscheinlich für ein ungeübtes, also ist definitiv ein Luxusfahrzeug, ein schon älteres Luxusfahrzeug, wenn man das so sagen möchte. Das andere muss, glaube ich, ein Kia oder ein Hyundai oder so gewesen sein. Jetzt kein besonders luxuriöses Auto. Normalerweise, wenn denn die Linksextremisten losziehen, beispielsweise auch diese Klimaspinnerbande, dann konzentrieren die sich eigentlich auf sowas wie so große Volvo-SUVs, also die Fahrzeuge aus diesen gut bürgerlichen Vierteln. Die gehen eher weniger jetzt beispielsweise an die Mercedes-AMG-Modelle, weil sie da ziemlich sicher auch um ihr Leben fürchten müssen. Also irgendwie Kudamm, Berlin oder so, da sieht man seltener, dass dort ja, diverse hochwertige Karossen von Migranten beispielsweise demoliert werden oder dass man da Luft aus dem Reifen lässt. Schreibt gerade jemand CLS 5000 Euro wert. Ja, es gibt die gibt es schon sehr günstig aus dem Baujahr. Es müsste, glaube ich, sogar das erste Baujahr oder die erste Baureihe auch noch vor dem Facelift gewesen sein. In den ne, frühen Morgenstunden einige Luxuskarren abgefackelt, Hausbesuche abgestattet. Mit Hausbesuch dann höchstwahrscheinlich der Hinweis auf das brennende Haus. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus. Allerdings war zu dem Zeitpunkt auch schon die Meldung raus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Suizid, eine Selbsttötung handelt. Weshalb da schon die Frage war, okay, wie authentisch ist denn das tatsächlich oder wie glaubhaft ist jetzt diese Nachricht? In einer Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rückt, muss entschieden dagegen gehalten werden. Die letzten Wahlergebnisse sind erschreckend und in Teilen des Landes übernehmen schon Nazis ganze Landstriche. Trotzdem sehen noch immer die meisten Menschen weg, obwohl jetzt die letzte Chance ist, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Antifa heißt Angriff. Ja, kurze Zeit später das Ding schon wieder gelöscht. Also war noch bei Google zu finden. Auch wenn ihr bei Google eingibt, in die Media Antifa heißt Angriff, dann ist das da noch zu finden. Über den Link dann eben. Übers Internetarchiv noch abrufbar. Wenn man allerdings draufklickt, dann passiert halt nichts. Die Polizei, beziehungsweise der Polizeisprecher heute, der gute Arbeit geleistet hat, kann man so sagen, auch die Kommunikation mit der Bevölkerung war durchaus gut, hat dann mitgeteilt, dass man in alle Richtungen ermittelt, man aber von einem familiären Kontext ausgeht und das nicht explizit in die Richtung Antifa ermittelt wird, hat man nicht getan. Ja. Und das achte Lageupdate, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch ein neuntes Lageupdate gab, war also wahrscheinlich, dass hier wieder geöffnet wird. Nach aktuellem Stand der Ermittlung handelt es sich bei dem Post auf Indymedia um Trittbrettfahrer. Seitens des Tatverdächtigen besteht kein Bezug zur Antifa. Es gibt keine Hinweise, dass an anderen Orten in München eine Gefahr besteht, schreiben Sie oder haben Sie geschrieben um 13:37 Uhr. Jetzt das neunte und aktuellste Lageupdate von der Münchner Polizei. Auch das schauen wir uns noch einmal der Vollständigkeit halber kurz an. Das hier zu lesen: Die polizeilichen Maßnahmen auf der Theresienwiese sind abgeschlossen. Die Gefahrensituation hat sich nicht bestätigt. Das Oktoberfest öffnet um 17:30 Uhr. Ich fand bei der Begründung, also bei Lagebild Nummer 8, fand ich spannend, dass man geschrieben hat, dass es seitens des Tatverdächtigen keinen Bezug zur Antifa gibt, was für mich dann so klingt wie, na okay, also ist das der Grund, warum ihr es dann gänzlich ausgeschlossen habt? War wahrscheinlich definitiv hier die richtige Entscheidung, das auszuschließen. Ja, glaube ich, kann man glaube ich so stehen lassen. Die Wiese wurde abgesucht. Die Tatsache, dass halt Sprengfallen gefunden wurden und eben auch sein Rucksack mit einer Sprengfalle versehen war, so wie es laut Medienberichten heißt, zeigt ja, dass eine Drohung und je nachdem wie explizit, wir kennen ja das Bekennerschreiben nicht, wenn eine solche Drohung veröffentlicht wurde, dass diese dann eben auch ernst zu nehmen ist und man von Seiten der Polizei diese Drohung auch ernst genommen hat. Jetzt natürlich interessant, was als nächstes draus gemacht wird. Ich habe unter einem Beitrag von Tim Kellner schon einige Sachen gelesen. Da ging es dann auch um, ja, irgendwie wieder mit Namensnennung und sonstige Dinge. Wobei das Ganze bisher relativ glimpflich abgelaufen ist. Die Spekulation bezüglich der Antifa nachvollziehbar, vor allem aus einem bestimmten Grund, und da würde ich gleich direkt dann zum nächsten Thema übergehen. Jetzt haben sich natürlich viele, unter anderem auch ein Tim Kellner, darauf gestürzt, hat dann auch auf Twitter ein wenig voreilig vielleicht zugeschrieben: Wird Zeit, dass dieser linksradikale Sumpf endlich trockengelegt wird, Antifa verbieten sofort und ohne Wenn und Aber. Das eine kann eine richtige Forderung sein, ohne dass es bedeutet, dass die Antifa oder irgendwelche Linksextremisten tatsächlich dafür verantwortlich sind. Wurde auch schon mit so einer Community-Note versehen. Laut Polizei ist das Schreiben von einem Trittbrettfahrer. Das Ganze hat er natürlich vorher formuliert. Das ist immer so ein bisschen das Risiko, was man dann halt eingeht. Ich habe mich da ein bisschen zurückhaltend ausgedrückt in meinem Beitrag, dass ich Ich bin aber dennoch der Meinung, dass der Fokus in Deutschland auf den Rechtsextremismus gemünzt definitiv der falsche ist. Wer weiß, vielleicht kommt raus, dass Martin P. irgendwann mal einen Beitrag von der AfD geliked hat, so wie das beim Magdeburg-Attentäter Taleb Abdulmohsen der Fall war, weshalb man ihn ja dann irgendwie auch der AfD zugeordnet hat. Das mit diesen Schuldzuweisungen läuft natürlich immer relativ schnell. Und ich verstehe auch, dass man da gerne irgendwie Schubladen aufmacht. Ich kenne das selber bei einem Messerangriff, bei, weiß ich nicht, wenn irgendwo ein Auto als Waffe eingesetzt wird. Oder wenn dann eben solche Bekennerschreiben auftauchen, ist halt wichtig, wie gesagt, im Hinterkopf zu behalten, dass jeder dort so ein Schreiben veröffentlichen kann. Auch das mit Ziel dieser Plattform, damit eben die Anonymität gewahrt werden kann von denjenigen. Und keine Sorge, da gibt es genügend schwachsinnige Artikel. Und in der Vergangenheit ist ja nicht so, dass das von ungefähr kommt, gab es ja reichlich Anschläge auch auf kritische Infrastruktur. Wir erinnern uns, über 50.000 Haushalte in Berlin ohne Strom. Auch da blieben nationale Sondersendungen aus. In der Tagesschau hat man es beiläufig erwähnt. Im Heute-Journal mit Dunja Hayali hat man es nicht für wichtig erachtet, darüber zu sprechen. Ja, wie gesagt, da muss man immer vorsichtig sein. Jetzt ist Tim Kellner kein Journalist, aber das ist natürlich etwas, was man ihm dann auch vorhalten wird, ziemlich sicher. Und da ist es dann doch gut, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt. Wenn man wartet, und es ist ja jetzt heute sehr viel passiert, das ganze Ding quasi im Laufe eines Tages hat sich das geklärt. Dennoch, mal angenommen, es ist tatsächlich alles so gewesen, wie ihr formuliert, mit den ganzen Bomben, die er da irgendwie platziert hat oder Sprengstofffallen, dann ist das schon also eine durchaus beachtliche Leistung, die er da irgendwie vollbracht hat. Im negativsten Sinne in sehr kurzer Zeit extrem viel Schaden angerichtet und wie gesagt auch dafür gesorgt, dass die Stadt mal eben zum Großteil abgeriegelt wurde. Ja, fragt gerade jemand, wie geht's Mutter und Tochter? Weiß man nicht. Soweit ich weiß, beide im Krankenhaus. Aber ich habe jetzt nichts davon gelesen, dass einer von beiden irgendwie in Lebensgefahr schweben soll. Einen letzten Satz vielleicht noch dazu. Es wird jetzt ziemlich sicher von einigen Migranten, die auch für den öffentlich-rechtlichen Teil irgendwie tätig waren, wird es ziemlich sicher schnell die Beiträge geben. Ja, warum regt ihr euch denn nicht darüber auf? Und bei solchen Attentätern und so weiter schweigt die AfD. Ich erkläre den Unterschied gerne nochmal. Der Unterschied besteht eben darin, dass es solche Menschen, die solche Kurzschlussentscheidungen treffen, solche grausamen Entscheidungen zu solchen Taten letztlich auch fähig sind, diese Menschen gibt es immer, wird es immer geben, überall auf der Welt. Das Problem, wenn wir uns als Tätergruppe illegale Migranten und so weiter anschauen, dann ist das eben etwas, was man im Vorfeld hätte vermeiden können, indem diese Menschen halt gar nicht erst ins Land gekommen wären. Es geht ja nicht darum, dass man dieser Illusion verhängt, dass plötzlich, wenn wir weniger illegale Migranten im Land haben, dass es dann keine Kriminalität mehr gäbe. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich bin mir sicher, es wäre ein Schritt hin zurück zur Normalität wieder. Ich habe es gerade eben angesprochen. Der Grund, warum es durchaus hätte sein können, gerade in Bezug auf München, dass es möglicherweise doch etwas mit Linksextremisten zu tun hat, ist ein Beitrag, den ich durch Zufall, übrigens nur durch Apollo News, entdeckt habe. Da geht es um einen Brandanschlag im Münchner Stadtteil Perlach auf das AfD-Büro. Ja, da hat bisher, bis auf die Süddeutsche Zeitung, Apollo, ich weiß gar nicht, ob auch wieder Kettner, hier Edelmetalle, die haben darüber geschrieben. Als erstes war es tatsächlich die Süddeutsche Zeitung. Das Ganze ist am Montagabend passiert, also jetzt vorgestern, das heißt noch gar nicht so lange her. Auch da sind irgendwie größere Berichterstattung zu, gab es einfach nicht. Sie schreiben, ein Unbekannter hat am Montagabend versucht, das Parteibüro der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD im Münchner Stadtteil Perlach in Brand zu setzen. Ganz wichtig übrigens dieser Zusatz von der Süddeutschen Zeitung dazu, dass wir von der Partei sprechen, von der AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Weil der Grund wäre tatsächlich interessant, mal zu erfahren, welche Relevanz das für die Berichterstattung hat, dass das Ding angezündet wurde oder versucht wurde anzuzünden, muss man ja sagen. Es hat jemand versucht, in Brand zu stecken. Der einzige Grund ist natürlich dasselbe, wenn wir von den relativierenden Umschreibungen oder Beschreibungen für Charlie Kirk gehört haben. Es soll dafür sorgen, dass sich der Leser bei der Nachricht, es wurde versucht, etwas in Brand zu stecken, nicht schlecht fühlen soll. Und wenn wir uns wieder daran erinnern oder darauf besinnen, dass die AfD ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann wissen wir auch, dass wir beim Lesen dieser Nachricht kein besonders schlechtes Gewissen haben müssen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen, schreiben sie weiter, und sucht mögliche Zeugen des Anschlags. Gegen 20.20 Uhr hat ein Passant im Innenhof des Gebäudes an der Sebastian-Bauer-Straße eine unbekannte Person bemerkt, die einen brennenden Gegenstand durch ein Fenster im Erdgeschoss in die dahinterliegenden Büroräumlichkeiten warf. Der Passant sprach den Verdächtigen an, woraufhin dieser flüchtete, dann rief der Zeuge die Feuerwehr. Also versucht, den Brand zu stecken, heißt ein Brandanschlag mit einem, weiß ich nicht, eine Art Molotow-Cocktail, sowas in der Art. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten Rauch in den Räumen fest, jedoch keine Flammen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, auch unter Einsatz eines Diensthundes, erbrachte keine Ergebnisse. Bei dem mutmaßlich politisch motivierten Anschlag entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, also mehrere tausend Euro. Das wird sich letztlich auf das kaputte Fenster größtenteils irgendwie auf die Reparaturen beziehen, was auch keine Ausnahme ist bei der AfD. Dort werden ständig, also wirklich regelmäßig Scheiben eingeschmissen. Und von den allermeisten Anschlägen auf AfD-Büros hören wir natürlich nichts. Fahrzeuge von einzelnen Abgeordneten, noch auf die irgendwelche Infostände von der Partei, Angriffe auf Privathäuser, davon kriegen wir in der Regel nichts mit, weil das natürlich, also wir haben die Zahlen, weshalb man sich dann ja wahrscheinlich manchmal fragt auch, ja, warum steht denn immer die AfD ganz oben, wenn es auch um Gewalttaten, die Partei beziehungsweise Gewalttaten gegen Parteianhänger geht, dann irritiert das, weil man davon seltener etwas mitbekommt, ausgiebig, wie das bei den anderen Parteien der Fall ist. Wie beispielsweise, da ist übrigens ein Artikel gewesen dazu, der in irgendeinem Antifa-Schmierblatt veröffentlicht wurde. Denn es haben damals, als dieses Wahlkreisbüro im Münchner Stadtteil Perlach eröffnet wurde von der AfD, haben, ich glaube, 400 Menschen waren es damals, die dagegen demonstriert haben, gegen diese neuen Räumlichkeiten. Was jetzt auch stattgefunden hat, und das müsste Nacht auf Mittwoch, von gestern auf heute, gab es einen Angriff auf die CDU-Zentrale in Göttingen, wieder in Göttingen, da gab es letztens noch einen anderen Fall, weil, werde ich gleich noch drüber sprechen. Ich finde gut, dass sie schreiben, CDU-Zentrale mit Parolen zum Gaza-Konflikt beschmiert, aber gleichzeitig ein Foto zeigen von eingeschmissenen Scheiben, und halt diesen Farbklecksen, wie gesagt, ist nicht das erste Mal angegriffen worden. Kaputte Scheiben eingeschmissen. Free Gaza, Palestine, River to the Sea. Also da hat jemand wahrscheinlich, das ist ja so eine Kombination aus allen Parolen, die es gibt. Da hier sehen wir drin im Büro, überall liegen die Scherben rum. Auch das wieder Fenster, gerade in dieser Größe, auch bei Altbau, wird unendlich teuer sein, das zu reparieren oder reparieren zu lassen. Ja, aber das ist die Antifa, nur um also den Leuten die Illusion zu nehmen, die halt glauben, nur weil das jetzt in München, also allem Anschein nach dieser Anschlag, beziehungsweise alles, was dort passiert ist, weil das nichts mit der Antifa zu tun hatte oder irgendwelchen Linksextremisten, heißt das nicht, dass die nicht ernst zu nehmen wären, beziehungsweise ja keine in der Zwischenzeit quasi irgendwie die Füße stillhalten würden, wenn sie nicht gerade irgendwelche Bahngleisen, Bahnstrecken lahmlegen oder Stadtteilen, denen dafür sorgen, dass dort der Strom ausfällt, dann greifen sie auch weiterhin Parteibüros auch von der CDU an. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, die Antifa im Göttinger Rathaus, ist auch schön, wenn wir sehen, das Ganze ist im Juli letztes Jahr ist das gewesen, 2024. Da sind unter anderem welche von der Linksjugend vermummt mit so weißen Anzügen in das neue Göttinger Rathaus eingedrungen, haben dort Mitarbeiter bedrängt, bedroht. Und das ist immer das Schöne, wenn wir sehen, in welcher Kleidung hier schön weiß komplett vermummt, dann noch irgendwelche Sprüche hinten draufgeklebt. Das sind jetzt, glaube ich, so Maleranzüge, die Linksextremisten unterwegs sind. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass sie ja nicht erkannt werden wollen. Die Linksjugend selbst hat übrigens die Vorwürfe damals zurückgewiesen, die Linksjugend Niedersachsen, die hatten sich zu der Aktion bekannt, in den sozialen Medien. Und auf Anfrage haben sie die Vorwürfe der Stadt zurückgewiesen. Sie seien ins Rathaus gegangen und hätten Flugblätter verteilt, auf denen der Polizeieinsatz im Göttinger Wohnblock, also das vorher gab es einen Einsatz in einem Wohnblock von der Polizei, und weil dort bestimmtes Klientel wohnt, sage ich mal, welches die Polizei auf dem Schirm hat, hat man quasi mit der Aktion dagegen demonstrieren wollen und habe nur friedlich Flugblätter verteilt, auf denen der Polizeieinsatz verurteilt wurde. Bei der Aktion sei niemand bedroht, bedrängt oder beleidigt worden, das teilte die Linksjugend mit. Wenn man doch nur in diesem Fall, wie hier zu sehen, Flugblätter verteilt, warum vermummt man sich dann von oben bis unten komplett, wenn es doch eine friedliche Flugblattaktion war? Habe ich damals schon nicht geglaubt. Die Stadt hat auch übrigens Anzeige erstattet gegen die Linksjugend. Die Mitarbeiter wurden unter anderem als Nazis beschimpft. Wie das Ganze dann letztlich ausging, müsste ich mal nachfragen. Auch da erinnern wir uns an die Göttinger Staatsanwaltschaft aus der CBS News Doku und wie erpicht diese Trümmertruppe sein könnte, ihresgleichen oder mit ihnen ideologisch verwandte Gruppierungen zu verfolgen. Das sei nun mal dahingestellt. Was Aktuelles gehört habe ich darüber bislang nicht. Falls ihr gerade nur einen Ausschnitt oder einen Teil dieser Sendung gesehen habt, das war ein Ausschnitt meines Live-Formats, jeden Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr live. Und falls ihr diese Sendung oder andere in Zukunft nicht verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.